Ja, ihr Lieben, wir sind mitten in der Passionszeit angekommen und für viele ist das ja so eine Durststrecke im Kirchenjahr. Ne? Man freut sich schon auf Ostern. Gut, man muss die Passionszeit irgendwie rumkriegen, aber die Passionszeit ist kostbar. Es gibt dort wichtige Themen, die uns beschäftigen. Und so geht es auch um das Thema des Fastens. Ich weiß nicht, hat jemand von euch eine Fastentradition? Wer von euch fastet? Und ich meine jetzt nicht Diät, um eure Figur zu optimieren, sondern Fasten aus religiösen Gründen. Macht das irgendjemand? Okay, gut. Ich finde, Fasten ist eine kostbare Sache, auch in vielen Religionen, ja nicht nur im Christentum. Und Gerhard Schrader sprach schon diese Kampagne der evangelischen Kirche an, 7 Wochen ohne. Ne? Klassisch sind ja dann oft Süßigkeiten oder mal Alkohol, aber in diesem Jahr 7 Wochen ohne Härte. Auf Härte zu verzichten, dafür mit mehr Gefühl, das ist wichtig. Und ich möchte dagegen setzen, was ist denn das Gegenteil von hart? Nun könnte man sagen weich, das finde ich jetzt nicht irgendwie so. Weichheit finde ich jetzt nicht irgendwie so passend, aber Barmherzigkeit. Barmherzigkeit macht unser Herz weich. Und Barmherzigkeit ist das Thema, Gerhard Schrader sprach es schon an. Barmherzigkeit ist ein Wert, der wichtig ist in unserer Welt. Es macht unsere Welt angenehmer, es macht unsere Welt wärmer. Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber, ja, wie wird man barmherzig? Indem man hinschaut und indem man einfach die Not von anderen sieht, da werden wir barmherzig. Auch übrigens barmherzig uns gegenüber, ja, uns selbst gegenüber. Vielleicht habt ihr auch so Selbstoptimierungstendenzen, ne? Ich habe immer so eine Fitnesswatch und habe ich genug Kalorien verbraucht und habe ich genug Schritte gemacht heute, wie war mein Aktivitätslevel, ne? Und ich bin sehr ehrgeizig, aber da muss ich mir manchmal sagen, Thorsten, sei mal barmherzig, ne? Auch wenn du dein Ziel nicht erreichst. Wenn die Gesundheit nicht so mitspielt, Barmherzigkeit nicht nur anderen gegenüber, auch uns selbst. Barmherzigkeit ist ein wichtiger Wert in unserer Gesellschaft und darum geht es heute. Für die Bibel werden wir auch dadurch barmherzig, indem wir uns Gottes Herz anschauen und dort können wir unglaublich viel Barmherzigkeit entdecken. Ich möchte heute mit euch einen Bibeltext anschauen. Manche werden ihn kennen, manche werden ihn nicht so kennen. Es ist für mich der wichtigste Bibeltext im Alten Testament. Er ist der beeindruckendste Bibeltext im Alten Testament, weil er eine ungeheure Dynamik im Herzen Gottes offenlegt. Der Bibeltext, den ich euch heute präsentiere, zeigt, dass Gott kein statischer Gott ist, der in sich ruht, sondern ein Gott, in dem Bewegung ist, der ein Herz hat, der hin und her geworfen wird von Gefühlen und der sich für eine Richtung dann entscheidet. Ein kostbarer Text aus dem Propheten Hosea. Ich lese jetzt zunächst die Verse 1 bis 7. Und mache euch Mut, mitzulesen und hineinzuspüren in diese Bilder. Da sagt Gott, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich sie wie ein Vater seinen Sohn. Doch kaum hatte ich sie gerufen, liefen sie von mir davon. Sie brachten Schlachtopfer dar für die Baalgötter und Räucheropfer für die Gottesbilder. Dabei war ich es, der ihnen das Laufen beibrachte. Ich habe das Volk an die Hand genommen, doch sie wollten von meiner Fürsorge nichts wissen. Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Tier schonend am Strick zieht und es leitet. Ich führte sie liebevoll an einem Seil. Ich war zu ihnen wie eine Mutter, die ihren Säugling an die Wangen hebt. Ich beugte mich zu ihm, um ihn zu füttern. Doch jetzt müssen sie zurück ins Land Ägypten und Assyrien wird über sie als König herrschen, denn sie haben sich geweigert, zu mir zurückzukehren. Darum wird das Schwert in ihren Städten wüten und ihre Orakelpriester vernichten und vertilgen, denn sie haben den König schlecht beraten. Trotzdem, Trotzdem will mein Volk nicht zu mir zurückkehren. Sie rufen noch immer zu Baal. Der aber kann sie nicht wieder aufrichten. Ihr Lieben, dieses Kapitel drückt in einer großen Dramatik aus, was in Gottes Herzen ist, wie Gott ist und wie Gott handelt und wie wir Menschen sind und wie wir Menschen handeln. Und das ist eine große Diskrepanz. Wir haben hier viele Bilder, die uns berühren, und wir schauen uns einige Bilder an. Es beginnt gleich in Vers 1a. Als Israel jung war, begann ich es zu lieben. Am Anfang der Geschichte Gottes mit Israel steht seine Liebe, seine bedingungslose Liebe. Und hier heißt es, als Israel jung war. Dieses Wort jung hat im Hebräischen so einen Klang von Bedeutungslosigkeit. Israel war bedeutungslos. Ja, die Sippe von Abraham hatte keine Bedeutung. Das war eine Großfamilie, mehr nicht. Das waren No-Names, ja. Niemand Besonderes, und dennoch liebt Gott sie. Das steht am Anfang seiner Geschichte. Und das gilt auch für uns und das gilt für dich. Denn ganz ehrlich, wer sind wir denn schon unter den vielen Milliarden von Menschen? Wer bist du denn mit deinen 60 oder 70 oder 80 Lebensjahren? Wir sind wie ein Staubkorn. Wir sind eigentlich No-Names. Wir sind eigentlich unbedeutend für die große Weltgeschichte. Aber für dich gilt genau dasselbe wie für Israel. Gott liebt dich von Anfang an. Und Gottes Ja steht zu dir. Gott akzeptiert dich nicht nur so nach dem Motto, ja, er ist okay, er ist in der Welt, es passt schon. Er liebt dich. Und das gibt deinem Leben eine Würde, die dir niemand nehmen kann. Auch nicht dein Partner, der dich vielleicht komisch anguckt, die Kinder, die dich nicht besuchen, die Nachbarn, die dich mobben. Diese Liebe gibt deinem Leben eine unverlierbare Würde. Dann geht es weiter im Vers, Israel, meinen Sohn, sagt Gott, ja, rief ich aus Ägypten. Für ihn ist Israel wie sein Kind und er ruft es aus Ägypten. Das ist diese große Erfahrung, die Befreiung aus der Sklaverei. In der Sklaverei, in der tiefsten Not, in der tiefsten Krise erlebt Israel, dass Gott ihm begegnet, dass Gott eine Veränderung schafft, dass Gott berührt wird und barmherzig wird. Ne? Es heißt, Gott sah das Elend seines Volkes und er fuhr herab, um es zu erlösen. In der tiefsten Not begegnet Israel ihm. Und das gilt auch für dich. Da, wo du nicht mehr weiter weißt, da, wo du schwach bist, da, wo du an der Grenze bist, da möchte Gott dir besonders begegnen. Und diese Begegnung in deiner Schwachheit kann unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass sich Dinge verändern, dass sich Dinge wirklich verändern und positiv entwickeln. Es kann aber auch einfach sein, dass du Menschen an deine Seite bekommst, die dir beistehen und dich stabilisieren. Oder es kann sein, dass du durch sein Wort ermutigt wirst und durch sein Wort auch Frieden bekommst über deiner Situation. Die Geschichte Israels, die Geschichte Jesu Christi, die Geschichte des Paulus lehrt dich, rechne mit Gott in deiner Schwachheit. Rechne mit Gott in deiner Krise und er wird dir begegnen, er wird dich berühren. Gott zeigt also, was er für Israel tut. Und jetzt legt sich ein wehmütiger Schatten auf Gottes Herz. Wenn ich sie jetzt rufe, so laufen sie weg zu ihren Götzen und räuchern ihren Bildern. Gott ist verletzt, weil Israel fremd geht. Ich möchte dieses Wort des Fremdgehens wirklich gebrauchen, weil das ist das Wording, das ist der Sprachgebrauch der Propheten. Hosea, dieser Prophet, bekam als ersten Auftrag, keine Predigt zu halten, sondern Hosea, geh hin und heirate eine Prostituierte. Hosea aber irrte, warum soll ich eine Prostituierte heiraten? Das ist unmoralisch. Gott sagt, ich möchte deutlich machen, wie ich mich fühle. Ich fühle mich betrogen von meinem Volk. Ich habe das Gefühl, dass Israel fremd geht, dass Israel wegläuft, dass Israel mir untreu wird. Und das sollst du, Hosea, durch die Ehe mit einer Prostituierten ausdrücken. Gott fühlt sich betrogen, Gott ist verletzt, Israel geht fremd. Warum kann Gott das so sagen? Nun ja, Israel hatte nicht nur Gott, Israel hatte noch Parallelgötter. Es gab den Baal oder andere, ja. Natürlich war man irgendwie im Tempel und war mit Gott verbunden, aber es gab auch noch das eine oder andere Religiöse, das man pluralistisch irgendwie integriert hat. Gott fühlt sich betrogen. Dann war die wirtschaftliche Situation im Nordreich zur Zeit des Hosea sehr gut. Und es gab keinen großen Bedarf, sich wirklich an Gott zu klammern. Gleichzeitig war eine soziale Ungerechtigkeit im Land. Also Gott merkt, ich gebe alles für meine Leute, aber die gehen weg. Sie suchen sich andere Götter. Sie lassen sich verzaubern, sie lassen sich betören. Sie gehen mir fremd. Und ich bin ein Liebhaber, der verletzt ist. Wie ist es bei dir und bei mir? Durch was werden wir betört? Was verzaubert unser Herz? Was lenkt uns ab von Gott? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann die Arbeit sein. Ja? Manche gehen so sehr auf in ihre Arbeit, sind Workaholiker, dass das das Wichtigste ist im Leben. Für manche sind es Beziehungen oder Hobbys. Oder Lifestyle, was auch immer. Es gibt viele Dinge, die uns verzaubern, die uns betören und die uns weglocken können von Gott. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass wir einen Gott haben, den man verletzen kann. Und das sehen wir ja in der Passion Jesu Christi auch. Gott macht sein Herz auf, Gott verschenkt sich. Und ihr wisst das auch aus menschlichen Beziehungen, wenn wir unser Herz verschenken, wenn wir uns hingeben, dann machen wir uns immer verletzlich. Weil wir immer damit rechnen müssen, auch zurückgewiesen zu werden. Gott macht sich verletzlich. Gott ist kein Gott, der über den Dingen steht und souverän auf alles runterguckt und alles im Griff hat. Gott öffnet sich, Gott gibt sich hin, er macht sich verletzlich und er wird verletzt. Und nicht erst am Kreuz, schon bei Hosea begegnet uns dieser verletzte Gott. Aber er lässt sich von der Untreue Israels nicht abbringen. Er sagt nicht, okay, dann war es das jetzt, sondern immer wieder geht er Israel nach. Hier werden wunderbare Bilder gebraucht. Ich zitiere noch mal ein paar Verse. Ich war es, sagt Gott, der Israel das Laufen lehrte. Ich nahm Israel auf meine Arme. Ich habe sie mit Freundlichkeit und Liebe gewinnen wollen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht. Wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. In drei Bildern wird angedeutet, wie Gott sich um Israel müht. Das erste Bild ist, Gott ist der liebende Vater, der seinen Kindern auf die Beine hilft, damit sie gehen lernen. Ihr wisst, wie das ist, wenn man Kinder hat oder wenn man Enkel hat, die ersten Laufschritte versuchen. Ja? Man muss ihnen sprichwörtlich ein bisschen unter die Arme greifen, damit sie nicht immer wieder hinfallen. Ja? Das ist schön, das ist süß zu sehen, es ist aber auch für die Kleinen eine Challenge, eine Herausforderung. Und so macht Gott das. Gott leitet Israel an, Gott leitet uns an, er greift uns unter die Arme. Er will, dass wir eigene Schritte im Leben gehen, im Glauben. Und dabei hilft er uns, dabei unterstützt er uns. Das zweite Bild, Gott als Vater, der sein Kind auf dem Arm trägt. Oder eine Mutter, die ihr Kind auf dem Arm trägt. Ja? Auch das wissen wir. Manchmal muss man Kinder auf den Arm nehmen, wenn es irgendwie durch heißen Sand geht oder einfach, weil sie Nähe brauchen. Ja, wir brauchen Nähe, wir brauchen Berührung. Und das tut Gott mit Israel immer wieder in der Geschichte. Wir haben eben das Gedicht von Spuren im Sand gelesen. Da wird das auch gesagt. Gott ist ein Gott, der trägt. Der Toleranz hat. Toleranz heißt ja tragen, ertragen. Gott ist sehr tolerant mit dir, er trägt. Er trägt dich durch dein Leben. Und manchmal hast du das Gespür, ich bin alleine unterwegs und dann sagt das Gedicht, da habe ich dich getragen. So zärtlich ist Gott. Was für zärtliche Bilder. Und das dritte Bild, das ist ein bisschen geheimnisvoller, dass Gott sagt, ich bin wie ein Bauer, der sein Vieh unterstützt. Ich hebe das Joch hoch, ich mache das Joch leicht. Was ist damit gemeint? Nun, damit ist das Gesetz gemeint, die Gebote, die Gott gegeben hat. Und für viele Menschen waren diese Gebote wie eine Last, wie ein Joch, das sie einengt, das sie irgendwie begrenzt und so. So erleben wir ja auch die Ansprüche vielleicht unseres Glaubens und der Bibel und der Gebote. Und Gott sagt, nein, ich habe ihnen Gebote gegeben, die ihnen helfen sollen zum Leben. Keine Gebote, die sie klein machen sollen, sondern ich habe ihnen Gebote gegeben, Weisungen, die das Leben zur Entfaltung bringen. Ich helfe ihnen mit diesen Geboten. Sie brauchen meine Weisung, um gut leben zu können. Da steckt hinter diesem dritten Bild. Also Gott zeigt ganz deutlich, wie er sich um Israel kümmert und wie er sich um dich und mich kümmert. Wie reagiert Israel auf diese Liebesbeweise Gottes? Ernüchtert zieht Gott Bilanz. Ernüchtert ist seine Diagnose. Ich zitiere. Aber die Menschen haben nicht erkannt, dass alles Gute, das ihnen geschah, von mir kam. Sie weigern sich, zu mir umzukehren. Mein Volk ist dennoch untreu und davon lässt es sich nicht abbringen. Also schon wieder, Gott investiert, Gott liebt, Gott ist zärtlich, Gott gibt sich hin und er bekommt wieder Ignoranz, den Leuten geht es gut und sie schreiben das ihrem eigenen Glück, ihrer eigenen Leistung zu. Gott wird wieder verletzt. Er investiert sich, er gibt hin, er trägt über Jahrhunderte und wird immer wieder verletzt. Das ist der Sachstand dieses Textes. Das ist der Sachstand dieser sieben Verse. Die Frage ist, wie geht es weiter? Kann es überhaupt weitergehen? Welch eine Option hat Gott eigentlich, außer das Volk irgendwann auch aufzugeben und zu sagen, ja, so wie man manchmal eine Ehe aufgeben muss, weil man sagt, es geht nicht mehr. Ja? Wir haben es versucht, aber es geht nicht mehr. Das ist manchmal eine Option. Welche Möglichkeit hat Gott überhaupt weiterzumachen mit Israel? Angesichts dieser Sachlage, angesichts von Treue und Untreue, von ständigem, ich kümmere mich und du läufst immer wieder weg. Das ist die große Frage. Ich hoffe, dieser Kontrast wurde deutlich. Wie geht es weiter mit Gott und seinen Menschen? Gibt es eine Zukunft für Israel? Gibt es eine Zukunft für dich, der du vielleicht genauso lebst? Gibt es etwas, das diesen tiefen Graben überwinden kann? Oder ist Gottes Werben jetzt doch an seine Grenze gestoßen? Was passiert? Passiert überhaupt noch etwas zwischen Gott und Mensch? Stille im Himmel und auf der Erde. Engel und Menschen halten den Atem an. Startet Gott einen letzten Versuch, um Israel noch einmal, ja, zu ermutigen oder zu ermahnen. Und jetzt, ihr Lieben, kommt noch einmal eine Bewegung in den Text, die mich ergreift, die mich berührt, die mir jedes Mal Gänsehaut gibt, wenn ich diesen Text lese. Auch wenn ich ihn im Hebräischen lese, da ist diese Wucht noch deutlicher. Ne, dieser verletzte Gott, wie reagiert der verletzte Gott? Ihr könnt euch ja mal überlegen, wie ihr reagiert, wenn ihr permanent verletzt werdet. Jetzt kommt eine Bewegung, die zeigt, Gott macht nicht noch einmal eine moralische Predigt, noch einen Erziehungsversuch. Gott versucht nicht noch einmal, die Leute umzukrempeln und zu sagen, jetzt gebt euch Mühe oder es passiert etwas ganz Schlimmes. Gott macht etwas anderes. Gerald Schrader sprach es an, Gott zeigt einfach sein Herz und hofft, dass Israel sich von diesem Blick in Gottes Herz bewegen lässt. Und jetzt lese ich die Verse 8 bis 11. Und vor allem der Vers 8 ist relevant. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich bin hin und her gerissen. Mein ganzes Mitleid brennt in meinem Herzen. Ich lasse meinen glühenden Zorn nicht zur Tat werden. Ich werde Israel nicht noch einmal verderben, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Ich lasse mich nicht vom Zorn hinreißen. Dem Herrn werden sie folgen. Er wird wie ein Löwe brüllen. Und wenn er brüllt, werden sie aufschrecken und vom Volk im Westen nach Hause ziehen. Aufgescheucht wie Vögel kommen sie aus Ägypten, wie Tauben kehren sie aus Assyrien heim. Ich lasse sie wieder in ihren Häusern wohnen. So lautet der Ausspruch des Herrn. Entscheidend ist der Vers 8. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich bin hin und her gerissen, mein ganzes Mitleid brennt in meinem Herzen. Ihr Lieben, keine Predigt kann diese Worte angemessen kommentieren. Gott öffnet uns sein Herz und es verschlägt ihm selbst die Sprache. Ja? Gott wird überrollt von seiner eigenen Gnade und Barmherzigkeit. Es ist nicht so, dass Gott hier abwägt. Was kann ich tun? Das ist die eine Option, die andere Option. Er wird überrollt von seiner Barmherzigkeit. Wie könnte ich dich ausliefern? Wie kann ich dich aufgeben? Natürlich kann ich es nicht, weil meine Barmherzigkeit, meine Güte und Gnade und Liebe größer ist als mein Zorn. Und Gott sagt, ich bin hin und her gerissen. Ja, Gott hat ein Dilemma in sich. Gott hat ein Dilemma. Das Dilemma ist, dass Gott der heilige Gott ist. Der kann nicht einfach fünfe gerade sein lassen. Gott kann nicht sagen, ja, Sünde ist egal. Ja, kommt nicht drauf an. Gott ist heilig, das geht nicht. Aber Gott ist auch die Liebe, die den Sünder retten will um jeden Preis. Das ist ein Dilemma. Hin und her gerissen. Und Gott entscheidet sich, seiner Barmherzigkeit freien Lauf zu lassen. Das wird hier bei Hosea unfassbar deutlich und es wird dann leibhaftig im Kreuz von Jesus Christus, wo Gott genau das tut. Er zieht die Schuld auf sich. Er nimmt das alles auf sich, was uns von ihm trennt, damit er uns voller Gnade und ewiger Barmherzigkeit begegnen kann. Und ich finde das unglaublich, diese Dramatik zu sehen, dass Gott in sich ringt, dass Gott überwältigt wird von sich selbst, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit. Vielleicht ahnt ihr, warum ich diesen Text so kostbar finde und warum ich es schade finde, wenn man diesen Text nicht kennt. Und im Hebräischen ist diese Dramatik in diesen Worten nochmal ganz anders zu greifen. Das können Übersetzungen auch nicht alle immer so gut leisten. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Überall in der Bibel öffnet Gott uns sein Herz, lässt uns reinschauen. Und seine Idee ist, dass wir von diesem Blick verändert werden. Dass wir seine Barmherzigkeit entdecken und froh werden und dankbar werden. Hey, wir haben einen barmherzigen Gott. Dass wir dankbar sind für diese Barmherzigkeit. Wir feiern heute Abendmahl, wir sind evangelisch. Das katholische Abendmahl nennt sich Eucharistie. Eucharistia bedeutet Danksagung. Ein Mahl aus Dankbarkeit für die Barmherzigkeit Gottes. So wollen wir heute Abendmahl feiern. Und der Blick in die Barmherzigkeit Gottes soll uns selbst zu barmherzigen Menschen machen. Ja, wenn wir sehen, wie Gott großzügig umgeht mit uns, dann sind wir eingeladen, barmherzig zu sein mit uns selbst, mit unseren Ansprüchen, mit unseren Werten, mit unseren Idealen, mit unserem Scheitern und barmherzig zu sein mit den anderen, mit dem Partner, mit den Kindern, den Nachbarn, in der Gemeinde. Barmherzigkeit tut gut, macht uns geschmeidig und eröffnet Leben. Und Gott hat damit angefangen und er tut es Tag für Tag. Amen.